ARD Sounds.
Lügen haben kurze Beine. Das ist eigentlich allen klar. Doch Naumburg beweist fast das Gegenteil. Hier schrieb eine Geschichtslüge Geschichte. Seit einigen hundert Jahren feiert die Stadt ausgiebig ein Volksfest zu Ehren von Kindern, die Naumburg vor der Belagerung böhmischer Hussiten gerettet haben sollen. Alles frei erfunden. Wie es zu dieser Lüge kam und was Kirchen damit zu tun haben, das hören Sie jetzt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also Fake News sind nicht nur was fürs digitale Zeitalter, wie ich hier raushöre.
Nein, auf keinen Fall. Und als Historiker weiß ich, das gibt es schon seit Jahrtausenden. Also Urkunden wurden gerade im Mittelalter im großen Maßstab gefälscht.
Aha, also Urkunde ist ja vielleicht schon der erste Hinweis, wie es zu dieser Lüge kam. Aber vielleicht trotzdem, wie ist es für dich als Historiker? Kanntest du das schon? Ist es allgemein bekannt, was da in Naumburg erfunden wurde? Oder haben wir hier die große Enthüllung?
Also die große Enthüllung ist es nicht. Es ist schon allgemein bekannt. Auch wenn das Volksfest mit dem Doppeltitel Hussitenkirschfest natürlich irgendwie immer was suggeriert, dass beides zusammengehört, historisch. Aber so war es eben nicht.
Also man weiß, dass es an sich eine Lüge ist, aber das Fest ist so schön und deshalb macht man einfach weiter.
So macht man es weiter. Und die Lüge ist ja auch sehr wirkmächtig. Das kann ich vielleicht mal an dieser Stelle erzählen.
Hast du da ein Geständnis für uns?
Ja. Ich habe ein Kalenderblatt geschrieben mal über die Hussiten und ihre Feldzüge und habe dann einfach gedankenlos in der Aufzählung der Städte, an denen die Hussiten vorbeikamen oder die sie belagert haben, Naumburg mit eingefügt, weil mir das so geläufig war. Ich habe zwar die ganzen Publikationen da gehabt und ein Blick rein in das Buch hätte geholfen, um zu wissen, sie waren in Leipzig, sie waren in Grimma, also schon recht dicht dabei, aber sie waren eben nicht vor Naumburg. Aber das ist mir so in der Aufzählung rein, weil die Geschichte einfach so wirkmächtig war, die Legende. Und dann kam die empörte Mail eines Naumburgers, der gesagt hat, ach, jetzt macht MDR Kultur auch schon Geschichtsklitterung. Also seither weiß ich ganz genau, die Hussiten waren nicht vor Naumburg.
Die Hussiten waren nicht vor Naumburg, aber Kirschen, die gab's da. Ich würde sagen, die ganze Geschichte, die hören Sie nun im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Ob mit Salieris Musik voller dramatischer Chöre und mitreißender Arien, als Drama, inszeniert vom Theatergott August Wilhelm Iffland am Königlichen Schauspielhaus in Berlin oder gespielt von Laien in einer Scheune im böhmischen Asch, August von Kotzebues Vaterländisches Schauspiel »Die Hussiten vor Naumburg« ist der Renner auf deutschen Theaterbrettern.
Die Kinder treten, so viel möglich, alle auf einmal aus den Kulissen. Sie haben die Hände gefaltet, blicken den Hussiten fromm in die Augen, kehren sich nicht an die vorgehaltenen Lanzen, sondern gehen still, mit langsamen, abgemessenen Schritten gerade darauf los. Unwillkürlich weichen die Hussiten Schritt vor Schritt zurück nach der gegenüberstehenden Seite.
Regieanweisung für die zweite Szene des vierten Aktes, in der das Geschehen kulminiert. Barfüßig, nur mit weißen Leichenhemden bekleidet, pilgern die Naumburger Kinder zur Wagenburg des gefürchteten Feldherrn Prokop. Dessen Herz wird bei ihrem Anblick weich und er schenkt den Kindern erst das Leben und dann Kirschen.
Seht der Kirsche lieblich rot, nehmet, esset und vergesset, was am Morgen euch bedroht.
Bei der Berliner Uraufführung, da heißt es, dass dort 350 Menschen auf der Bühne standen, davon 85 Kinder. Und allein in der Hofburg wurde dieses Stück, die Hussiten vor Naumburg, 18 Mal aufgeführt in einem einzigen Jahr. Ein absoluter Kassenschlager.
Matthias Ludwig ist Mittelalterhistoriker und Domstiftsarchivar in Naumburg. Zum Interview begrüßt er mich mit dem Satz: Willkommen in der Lügenstadt.
Das Kirschfest ist bis heute das Großereignis in der Stadt. Jedes Jahr wird das gefeiert, immer Ende Juni. 5 Tage Wahnsinn in der Stadt. Und das Spannende daran ist, Das Fest, so wie es heute stattfindet, mit der Erzählung, die dort stattfindet, ist tatsächlich eine Lügengeschichte, die erst auf das 18. Jahrhundert zurückgeht. Also es heißt ja Hussitenkirschfest und das sind also zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist tatsächlich erfunden, zumindest für Naumburg, das sind die Hussiten. Die hat es hier nie gegeben vor Naumburg, auch wenn sie in der Region gewesen sind. Und der wahre Kern, der steckt in den Kirschen tatsächlich.
Mit der Geschichte ist offenbar nicht gut Kirschen essen. So viel vorweg, bevor wir uns in die Feinheiten von Theologie, Machtpolitik, Botanik und Brauchtum begeben, die dafür sorgen, dass eine Legende jedes Jahr Zehntausende Besucher anlockt. 2026 feiern die Naumburger ihr Fest zwar zum 500. Mal, doch im allwissenden Netz findet man auch das Jahr 1326, in dem erstmals Naumburger Kinder mit Kirschen beschenkt werden.
Ich habe hier wirklich mal die Originalurkunde für Sie mitgebracht aus diesem Jahr.
Was aber nicht das Jahr 1326 ist, sondern 1329, sagt Matthias Ludwig, während er eine Pappschachtel auf dem Holztisch zu sich heranzieht und sie behutsam öffnet.
Das schaut dann so aus. Die Urkunde ist relativ klein dafür, dass es sich um eine bischöfliche Urkunde handelt. Sie ist aus Pergament geschrieben, wir haben zwei Siegel daran. Einmal ist es das Siegel des Bischofs und einmal des Domkapitels. Und wir erfahren, wer hier was zu sagen hat. Da kann man lesen, Nos Heinricus de Gratia Nürnbergensis Episcopus. Also wir, der Heinrich, der Bischof von Naumburg. Und was passiert hier? Er schenkt den Schulkindern, man kann hier lesen, Scholaribus, schenkt er eine bestimmte Summe Geld, und zwar pro Cerusis Emendis, also um damit Kirschen zu kaufen. Und das ist sozusagen die Wurzel des Kirschfests.
Solch mildtätige Gaben für Schüler sind üblich und Schulfeste ebenfalls. Was allerdings auffällt, ist eine gewisse Exklusivität des Geschenks. Nicht Äpfel, Birnen oder Pflaumen spendiert der Bischof, sondern Kirschen, ein seltenes Obst. Ursprünglich stammt die Kirsche aus Asien. Nach Europa kommt die Frucht aus Cerasus mit dem Feldherrn und Feinschmecker Lucullus. Die Römer verbreiten sie bis England. Die Zisterzienser bringen sie vermutlich nach Mitteldeutschland.
Es gab an Saale und Unstrut im späten Mittelalter an die 50 Klöster. Und da können Sie einfach mal sehen, das hat der Boden, das hat dieses Land auch hergegeben, diese Klöster zu unterhalten und damit auch Obst.
Welche besondere Rolle die runden, süßen Früchte haben, zeigt sich in Urkunden. Nach dem Naumburger Friede, mit dem der sächsische Bruderkrieg zwischen Herzog Wilhelm und Kurfürst Friedrich beendet wird, bekommt Wilhelm von der Stadt reichlich Kirschen geschenkt und revanchiert sich mit 100 Schockgroschen für ein Fest, das bis 1524 jahrzehntelang gefeiert wird. Zwei Jahre später findet sich jene Ratsrechnung, auf die sich das Kirschfest bis heute beruft.
12 Groschen hat gestanden die Kollation der Schulkinder, welche sie auf Befehl des Rats gehalten haben in der Seilerin Garten, da sie mit ihrem Zuchtmeister Kirschen haben gessen, Donnerstag nach Laurentii zu der Kindererquickung geschehen.
Das lateinische Collatio lässt sich mit Imbiss, Verpflegung, übersetzen. Solche Rechnungen tauchen fortan in den Ratsbüchern des 16. Jahrhunderts regelmäßig auf. Erst nur für die Schulknaben, später bekommen auch Mädchen Kirschen spendiert.
Das war relativ klein und die ersten Beschreibungen, die wir haben, die sehen so aus, dass dann also die Schüler mit den Lehrer, erst später sind es ja mehrere Lehrer, in die Kirche ziehen. Dort findet dann eine Predigt statt, man zieht dann wieder aus der Kirche hinaus und der Stadtrat organisiert ein kleines Essen für die Knaben. Damit war das Fest zu Ende. Vielleicht waren auch noch ein paar Eltern dabei, aber nicht viel mehr. Und ein Chronist aus dem frühen 19. Jahrhundert beschreibt es dann eben so, wie plötzlich diese Festkultur explodiert ist durch diese Lügenchronik.
Die Lügenchronik hat einen Titel, länger als jede Pinocchio-Nase.
Die Schwachheit über die Stärke oder gründliche Nachricht von dem 1432 vor Naumburg sich gelagerten Heere der Hussiten unter ihrem Heerführer Procopio und dem daher entstandenen Schul- oder Kirschfeste, alles aus sehr raren und seltenen Urkunden zusammengetragen.
Autor des Werkes ist Johann Georg Raue, Garnisonsschulmeister in Naumburg. In der üblicherweise stocknüchternen allgemeinen deutschen Biografie steht gleich hinter seinem Namen als Tätigkeit dreister Geschichtsfälscher.
Er erfand tatsächlich Chroniken, die er selber dann hergestellt hat, handschriftlich, aus Klöstern zum Beispiel, und verkaufte diese in Abschriften an gutbetuchte und gutgläubige Naumburger Bürger. Und eine dieser Chronik handelt eben davon, wie die Hussiten 1432 vor Naumburg lagen.
Es ist trotzdem interessant, denn was er dort beschreibt, den genauen Ablauf, der stimmt sogar.
Der Historiker Thomas Gschenk hat im tschechischen Brünn studiert und sich viel mit Jan Hus und seinen Anhängern, den Hussiten, befasst.
Ausgehend von der ungerechten Verbrennung von Hus in Konstanz und ein Jahr später von Hussens Weggefährten Hieronymus von Prag, ebenfalls auf dem Konstantiense.
100 Jahre vor Martin Luther kritisiert der Prager Theologe die Kirche scharf, wendet sich gegen deren Prunk und Pracht, verurteilt den Ablasshandel, übersetzt die Bibel ins Tschechische und predigt in der Landessprache. Mit dem Versprechen des freien Geleits wird Jan Hus nach Konstanz zum Konzil gelockt, dort, entgegen des kaiserlichen Worts, als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Flammentod macht Jan Hus zum Märtyrer und seine Ideen in Böhmen erst recht populär.
Es gab ein gemeinsames Art rotes Band, das waren die sogenannten vier Prager Artikel, die da besagten, dass die freie, ungehinderte Predigt des Wortes Gottes stattfinden solle. Das ganz entscheidend und hart umstritten, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt gespendet werden sollte, also auch Wein als Symbol für das Blut Christi, auch für die Laien, dass es eine arme Kirche geben solle. Das ist das gemeinsame Programm gewesen.
Die Kirche ruft zu Kreuzzügen gegen die böhmischen Ketzer auf, die jedoch allesamt scheitern. Ab 1425 stoßen die bestens organisierten Hussitenheere ihrerseits nach Österreich, Bayern, Schlesien und 1429 nach Sachsen und Thüringen vor.
Das ging also durch das Elbtal an Dresden vorbei. Bei Grimma hat es im Januar, Anfang Januar 1430 ein erstes Scharmützel gegeben. Man ist dann bis vor die Tore des allerdings zu stark befestigten Leipzig gezogen, war erfolglos, ist dann nach Altenburg, hat die Stadt eingenommen und gebrandschatzt und ist dann sozusagen nach Franken weitergezogen bis nach Bamberg. Und das wird in der Chronik hier in Ansätzen praktisch ausgeführt.
Weder das Jahr des hussitischen Feldzugs noch der Ort stimmt in Raues Chronik. Keine Hussiten vor Naumburg. Und doch schreibt Johann Georg Raue mit seiner Lügengeschichte Geschichte.
Dieses Kirschfest wäre möglicherweise Ende des 18. Jahrhunderts fast eingeschlafen. So wenig Teilnehmer hat das gehabt. Und dann kommt der Lügenchronist Raue, er findet diese dramatische Geschichte mit dem Sturm auf Naumburg, der sagenhaften Rettung der Stadt durch die Kinder. Und mit dieser Erzählung wird dieses Fest auf eine ganz neue Ebene katapultiert und wird zum eigentlichen Stadtfest. Und jetzt spielt der Zufall mit. 1801, zufällig auf der Durchreise, kommt ein gewisser Herr von Kotzebue nach Naumburg. Und er sieht dieses Kirschfest und erlebt dieses offenbar schon als Spektakulum wahrgenommene Feiern dieser Geschichte. Und er schreibt daraufhin ein Theaterstück, die Hussiten vor Naumburg. Und das wurde kurz darauf zum Kassenschlager an vielen europäischen Bühnen.
August von Kotzebue ist der Erfolgsdramatiker jener Jahre schlechthin. Sehr zum Ärger von Goethe, der beklagt, selbst an den äußersten Enden der Erde stoße er auf Kotzebues Werke. Wobei auch die Vertonungen von Antonio Salieri, Anselm Weber, Johann Friedrich Reichardt und einem halben Dutzend weiterer Komponisten zum Erfolg des Kotzebue-Dramas beitragen.
Also diese Handlung orientiert sich tatsächlich an der Rauschen Lügenchronik. Also die Hussiten kommen mit ihren Anführer Prokop nach Naumburg. Sie lagern auf den Höhen im Süden der Stadt. Und der Stadtrat ist völlig verängstigt und weiß nicht, was zu tun ist. Und dann wird ein Mann, der selber auch zahlreiche Kinder hat, wird mit den Schulkindern vor die Tore geschickt, und zwar in weißen Büßergewändern. Und die sollen dann zu diesem Prokop ziehen. Und dieser Prokop ist dann auch ungeheuer gerührt und er verschont die Stadt. Er schenkt den Kindern auch Kirschen. Man feiert, die Kinder kehren zurück. Und es wurde festgelegt, dass immer in Erinnerung an diese wundersame Rettung der Stadt in jedem Jahr dieses Fest gefeiert werden sollte.
Schöner Tag, durch eines gnadenreichen Gottes Wunder verherrlichet. Sei festlich, bleibe festlich für alle kommenden Jahrhunderte.
Lässt Kotzebue den Naumburger Bürgermeister zum Happy End verkünden.
Ein Volksfest werde dieser Tag gefeiert auf ewge Zeiten, und am Abend kehre der muntre Kinderschwarm mit grünen Zweigen zur Stadt zurück und singe laut und fröhlich Victoria, Sieg über die Hussiten.
Die Prokopentät ist scheinend, Kirschen kauft er für die Kleinen. Zog darauf sein langes Schwert, kommandierte rechts und kehrt hinterwärts von Naumburg.
Dem Pathos, der Rührseligkeit und der Geschichtsklitterung widersetzen sich die Historiker seit 200 Jahren. Leider weitgehend vergeblich, bedauert Matthias Ludwig.
Sehr früh nach der Rauschen Lügenchronik gab es einen hiesigen Historiker, und zwar wirklich einen Historiker, das ist Karl Peter Lepsius gewesen, der ist der Nestor der Geschichte von Sachsen-Anhalt, der Landesgeschichte. Und der schreibt schon 1811, also da sind wir eigentlich noch genau in dieser Zeit, schreibt er einen Aufsatz und stellt völlig klar heraus, das ist eine Lügenchronik, die der Rauer geschrieben hat. Nichts davon ist wahr, aber das hindert die Naumburger nicht daran, die so stolz darauf sind, dass auch jemand wie Kotzebue ein Stück über die Stadt geschrieben hat, das auch noch so erfolgreich ist, hindert die nicht daran, festzuhalten, genau an dieser Festerzählung. Und im Grunde findet die ja bis heute statt.
Sie ist uns trotzdem lieb geworden, weil eine märchenhafte Geschichte über die wundersame Errettung der Stadt einfach ein wunderschöner Anlass für ein Volksfest ist und weil es eben die Gelegenheit gibt, dieses Zukunftsweisende, das in den Kindern und Jugendlichen liegt, eben so ein bisschen herauszustellen.
Eigentlich ein schönes Schlusswort von Jörg Wiedemann, dem Vorsitzenden des Naumburger Kirschfestvereins. Geklärt ist alles, wie Kirschen und Hussiten zusammengekommen sind und warum und seit wann die Naumburger die Süßfrüchte feiern. Und doch ist der Blick auf das Fest auch nochmal spannend und aufschlussreich. 2026 feiern die Naumburger 500 Jahre Kirschfest, knüpfen also nicht an die Ersterwähnung einer Kirschenspende von 1329 an. Das sei nur eine Schenkung der Naumburger Domherren an 12 auserwählte Schüler gewesen, sagt Jörg Wiedemann.
Die Kirsche galt schon nicht nur als ein Symbol des Genusses, sondern auch eines gewissen Reichtums oder einer besonderen Wohltat. Das ist aber nicht die Tradition, an die wir anknüpfen, weil das so einen sehr exklusiven Charakter hatte. Die Tradition, auf die wir uns berufen, ist die, die 1526 in den Annalen von Sixtus Braun das erste Mal urkundlich erwähnt wird, nämlich, dass die Stadt ein Fest organisiert hat für die Schulkinder, damals die Knaben allein, und dafür Kirschen und andere Dinge für eine kleine Mahlzeit eingekauft hat.
Ein städtisches Fest für Kinder. Aber das ist ja nur die eine Wurzel. Schließlich heißt das Fest offiziell Hussiten-Kirschfest. Die Geschichtsklitterung von Raue und Kotzebue lebt also weiter. . 1803 erscheint Kotzebues Drama und tritt in den Folgejahren seinen Siegeszug an. Es sind die Jahre der Napoleonischen Kriege, die Naumburg wirtschaftlich fast ruinieren. Da ist ein Volksfest, das sogar, wie Zeitungen überrascht berichten, Leute aus Weißenfels und Zeitz anlockt, als Wirtschaftsfördermaßnahme willkommen. Erst recht, als die sächsische Stadt 1815 auf dem Wiener Kongress an Preußen fällt. Um die neuen Gebiete schnell zu integrieren, bekommt Naumburg ein Oberlandesgericht, sagt Jörg Wiedemann.
Und der erste Gerichtspräsident, Freiherr von Gärtner, hat von Anfang an gesagt, wir müssen uns schnell integrieren, wir müssen viele Maßnahmen ergreifen, um mit der Stadt auch warm zu werden. Eine Maßnahme war, dass die Hälfte der Oberlandesgerichtsräte, die hier beschäftigt wurden, sächsische Juristen waren und nur die Hälfte preußische, also damit man diese Integration schafft. Und eine Maßnahme war eben, sich an dem Kirschfest zu beteiligen.
Das in den Jahren nach den Napoleonischen Kriegen boomt. Die Menschen wollen wieder feiern, trotz aller politischen Einschränkungen, bekannt als Karlsbader Beschlüsse, die, Ironie des Schicksals, erlassen werden, weil der Burschenschaftler Karl Sand Erfolgsautor Kotzebue als vermeintlichen russischen Spion erdolcht.
Es gab dann auf diesem Festplatz eine Vielzahl von Familienhütten, meistens als Laubhütten gestaltet, in denen man sich traf. Und dann kam, wie gesagt, das Oberlandesgericht hierher und der Präsident meinte, in diesen Familienhütten, da ist ja exklusiver Zugang nur für die Familienmitglieder, wir stellen ein öffentliches Zelt auf, in das alle gehen können. Und diese Idee hat dann auch Platz gegriffen, also es gab auch ein Magistratszelt, es gab noch weitere größere Zelte. Dadurch ist eigentlich der Festplatz so entstanden, wie wir ihn heute noch haben, also als ein Platz mit mehreren Festzelten, die für alle geöffnet sind und in denen eben das Fest gefeiert wird.
Naumburgs Hymne. Schon Kindergartenkinder lernen sie. Komponiert hat sie ein Referendar des Oberlandesgerichts, Karl Friedrich Seifert 1832, als mit großem Brimborium der vermeintlich 400. Jahrestag der Hussitenbelagerung ansteht.
Und zu Ehren des Mirakel ist alljährlich ein Spektakel. Kennt ihr nicht das Kirchenfest, wo man's Geld im Zelte lässt? Freiheit und Victoria.
Geld im Zelte lassen kann man heute natürlich immer noch. Doch, und das ist Jörg Wiedemann wichtig, es sind regionale Vereine, die die Zelte betreiben, sich und ihre Geschichte dort präsentieren.
Dieses Fest inspiriert auch zu eigener Kreativität, zu eigenen Ideen. Es ist einfach so ein Ansporn, was könnten wir eigentlich aus unserem Interessengebiet an Historischem aufgreifen. Und insofern wächst dann auch Geschichtsbewusstsein durch die Beschäftigung mit dem Umzugsbild.
An die Belagerung und wundersame Errettung glaubt in Naumburg keiner mehr. Auch wenn die Kinder noch immer weißgewandet zum Heerlager der Hussiten pilgern, die jedes Jahr ihr Lager an der Stadtmauer aufschlagen, angeführt von ihrem Heerführer Prokop. Dessen Bild sich aber dank der Naumburger auch in Tschechien gewandelt hat, weiß Matthias Ludwig.
Das war ja ein Anführer, mit Sicherheit auch sehr brutal als erfolgreicher Anführer. Und diese Mildtätigkeit, die sozusagen in diesem Theaterstück kolportiert wird, führte in Tschechien dazu, aus Prokop einen freundlichen Nationalhelden zu machen. Es gibt monumentale Historiengemälde, die Hussiten vor oder Prokop von Naumburg. Und das wirkte bis in die Schulbücher in Tschechien, unser lieber Nationalheld Prokop. Das muss man sich mal vorstellen. Und in Naumburg fing das an.
Und so schreibt eine erfundene Geschichte Geschichte. Und vereint heute die Naumburger mit ihren angeblichen Gegnern. Naumburg, die Stadt, in der die Hussiten nie gewesen sind, ist Hussitenstadt. Gehört zur tschechisch-deutschen Vereinigung von Städten mit hussitischer Tradition. Eine Tradition, die die Naumburger sich erfunden und erspielt haben.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Zu schön, um wahr zu sein, das Hussitenkirschfest von Naumburg. Charlie, eine ganz, ganz besondere Geschichte. Ich muss sagen, ich kannte die tatsächlich nicht. Weder die Lüge noch das Fest, aber das soll ja nichts heißen. Ich finde es total spannend und habe jetzt eigentlich auch Lust auf dieses Hussitenkirschfest zu gehen, weil das die Idee so schön auch einfach ist, ne? Mit diesen Organisationen von vor Ort, auch wie man sich das vorher vorstellen musste, mit diesen Hütten. Sehr, sehr spannend.
Klar, und du kannst deine Lust an Verkleidung dann wirklich frönen.
Die habe ich, ja.
Die unterstelle ich dir mal. Also wenn du Lust hast, dich zu verkleiden, dann ist es wunderbar. Also da rennen dann wirklich auch in Naumburg, na nicht alle, aber ein Großteil in historischer Kleidung rum. Nicht unbedingt Mittelalter, 1526, viele auch eher dann so Biedermeierzeit. Mhm. So mit Frack und Zylinder die Herren, die Damen dann Reifrock, wenn man so hat. Also das ist schon einfach schön anzusehen, weil sich die ganze Stadt verkleidet.
Und dann in so einer schönen Stadt wie Naumburg ist das natürlich vor bester Kulisse.
Ja.
Dass diese Geschichte mit der Belagerung, mit dieser ausgedachten, wirklich frech erfundenen Belagerung so gut funktioniert, das kann ich mir immer nur vorstellen, weil einfach diese Vorstellung, dass quasi durch die Kinder, quasi diese Macht der Kinder, dass man da sagt, ach, da zeige ich Erbarmen. Ne? Und das finde ich, das ist ja eigentlich der besondere Moment in dieser Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum das so lange wirkt.
Ja, also das ist den Kotzebue, wenn man den liest. Das Buch ist ja online verfügbar. Ja, das ist natürlich eine Schmonzette. Aber wir wissen ja, also ist ja heute im Fernsehen auch nicht anders. Ja?
Eben.
Ein bisschen rührselig. Und wenn dann Kinder auftauchen und der grausame Feldherr wird zum Einlenken bewogen. Das sind ja Mythen, das sind Topoi, die in der Literatur ja immer wieder auftauchen. Und Kotzebue hat es eben ganz erfolgreich gemacht. Das wirkt einfach. Und hinzu kommt, die Hussiten, das hat schon Spuren im Bewusstsein hinterlassen, auch wenn die gar nicht von Naumburg waren.
Mhm.
Aber auch in anderen Städten, also ich habe jetzt im Zuge der Recherchen eben gelesen, dass es ganz viele Ortsnamen gibt oder Flurbezeichnungen, die auf die Hussiten anspielen, also auch bis runter Bayern. Also das hat gewirkt und die blieben in der Erinnerung auch jahrhundertelang durch die starke Propaganda, muss man sagen.
Ah,
weil
also
die Hussiten ja sozusagen die Bösen an sich waren, ja, die waren Teufel.
Die wurden als diskreditiert.
Ketzer, als Ketzer, das war ja undenkbar, was die machten, da den Papst anzugreifen. Also was Huss gemacht hat, heute mit Luther ist das alles irgendwie selbstverständlich, aber die Thesen von Huss waren ja nicht viel anders als die von Luther, nur 100 Jahre früher. Ne?
Er war einfach zu früh.
Da war es
noch nicht reif.
Es ist auch interessant, bei der Leipziger Disputation, der Eck hat ja Luther immer versucht, in die Ecke zu treiben, dass er zugibt, dass er Hussit ist.
Ah.
Und Sätze, die Huss gesagt hat, zu wiederholen sozusagen oder zu bestätigen, dass Huss richtig liegt, um ihn damit als Ketzer zu denunzieren zu können.
Weil da wäre dann für ganz viele klar gewesen, okay, das ist eine rote Linie.
Das war die rote Linie und das ist ihm auch gelungen. Und Luther hat, glaube ich, erst hinterher sich mit Huss beschäftigt und hat dann festgestellt, oh ja, wir sind alle Hussiten.
Oh, spannend.
Also die waren sozusagen theologisch gar nicht so weit auseinander in ihrer Kritik an der Kirche, am Papsttum, am Reichtum der Kirche, am Ablasshandel. Dann die Frage Abendmahl in beiderlei Gestalt.
Hm.
Also das ist ja vieles, was heute sagen wir mit dem Protestantismus verbinden. Das hat ja Huss 100 Jahre vor Luther schon gefordert. Ne?
Und gleichzeitig müssen sie dann doch die Hussiten auch, ich sage immer, sehr stark gewesen sein, weil, wie du ja auch in dem Feature gesagt hast, ja, die Kirche ruft zu Kreuzzügen gegen diese böhmischen Ketzer in Anführungszeichen, also gegen die Hussiten auf und alle scheitern. Also allesamt, alle Kreuzzüge dagegen scheitern und sie stoßen halt auch vor. Also waren die dann doch gut unterstützt irgendwie militärisch oder sehr gut organisiert?
Sie waren gut organisiert und sie hatten charismatische Heerführer, den Prokop und Jan Schischkow, Jan der Einäugige. Das waren einfach sehr gute Heerführer und sie hatten auch eine neue Taktik, die Wagenburg. Also sie haben ihre Wagen im Kreis aufgestellt, von dort oben runter gefeuert oder die Angriffe dann eben mit Spießen, Hellebarden abgewehrt.
Mhm.
Und das war ein neues Element in der Kriegsführung, das sie sehr erfolgreich praktiziert haben.
Ihr Glaube ist dann aber nicht so weit. Also diese Reform,
in Tschechien Ideen, schon.
Die sie, in Tschechien schon.
In Tschechien schon. Das hatte schon Wirkung, also bis auch hin in den höheren Adel. Das war jetzt nicht bloß so eine Sache der Bürger, sondern es ging bis in den höheren Adel. Wobei auch so ein nationales Element natürlich reinspielte. Ne? Also Tschechien, also Böhmen hieß es ja damals, als Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, hat sich da nicht so ganz in der Rolle wohlgefühlt. Und man wollte tschechisch sein, man sprach auch tschechisch.
Mhm.
Und da gab es auch so eine Art davor nationale Reibereien.
Hm.
Deswegen ist ja auch Leipzig dann gegründet worden, die Universität. Ne?
Wie deswegen?
Ja.
Mhm. Weil, das musst du jetzt noch mal kurz. Moment, ich war doch an der Uni Leipzig, ich habe das doch gelernt.
Jan Hus war ja auch Rektor der Prager Universität. Und es gab dort in der Zeit Reibereien, weil man dort die Tschechen bevorzugt hat. Zumindest aus der Sicht der Deutschen.
Natürlich.
Und dann haben die Deutschen gesagt, nee, hier wollen wir nicht mehr und sind ausgezogen 1409 und sind von Prag eben weggegangen nach Leipzig.
Ah.
Und deswegen gibt es in Leipzig eine Universität. Auch das indirekt mit Jan Hus verbunden.
Spannend, spannend. Der andere Punkt, finde ich, ist ja, dass die, für mich zumindest, diese Weltgeschichte uns mal erzählt hat, wie in einer gewissen Weise auch die Kirche nach Mitteldeutschland kam. Also nicht die Kirche, sondern die Kirche. Wir können das alles regional, dialektal, ordentlich formulieren. Dass das ja tatsächlich gar keine heimische Frucht damals war, sondern gebracht wurde von Lucullus, dem Schlimmerer.
Ja. Hatten wir ja schon mal gehabt bei unserem Podcast über die älteste Apfelsorte Deutschlands, dem Borsdorfer.
Eine sehr spannende Folge, die kann man noch nachhören.
Genau. Und da hatte ich ja auch schon erzählt, dass der Apfel aus Asien kommt, aus dem Kaukasusgebiet.
Genau.
Und so ist es eigentlich mit all unseren Obstsorten, ob Quitte, Apfel, Birne oder eben die Kirsche. Sie alle kommen eigentlich aus Asien und sind dann erst im Zuge von Jahrhunderten, Jahrtausenden nach Europa gewandert. Also in dem Sinne sind das alles kein einheimisches Obst.
Ja, es ist halt immer die Frage, wie viele Jahrtausende, Jahrhunderte man zurückgehen möchte. Ne? Das
ist
halt die Schwierigkeit,
natürlich,
wenn man sich auf sowas besinnt.
Ja, aber ursprünglich kommt es woanders her und es ist natürlich schon mit den Römern sind ja diese ganzen Früchte eigentlich schon im Mittelmeerraum kultiviert, beziehungsweise dann eben auch gen Norden, dort wo die Römer waren. Aber hier östlich der Elbe waren sie eben nicht. Dadurch ist die Kirsche eben später gekommen mit den Zisterziensern, die ja sehr viel in die Landwirtschaft investiert haben und sich da sehr gekümmert haben.
Und auch hier dann natürlich das Obst als Statussymbol. Man kennt das ja vor allen Dingen von Bildern oder Skulpturen, wenn es um die Ananas geht. Denn die Ananas war ja auch ein riesiges Statussymbol und auch ein Dekorationsobjekt, dass man sagt, man guckt sie eher an, als dass man sie dann isst. Und auch die Kirsche in einer gewissen Weise ist da ja dann so ein Statusobjekt gewesen bei Feiern, ne? Ähnlich ging es ja auch mit dem Pfeffer. Das finde ich auch immer spannend.
Ja, klar. Aber eine Kirsche, also Apfelbirne kann man einlagern. Die kann man ein paar Monate halten. Ne?
Stimmt.
Quitte auch. Aber eine Kirsche, das ist eben wirklich was für den Moment. Man erntet auch nicht, jedenfalls zentnermäßig gerechnet, nicht so viel von dem Kirschbaum. Und ja, es ist auch eine sehr, sehr leckere Frucht. Das muss man einfach sagen.
Toll. Ne?
Und dann war das eben was Besonderes, dass man Kirschen genommen hat und das eben ein hochwertiges Geschenk war. Also es war ja nicht der einzige. Auch der Herzog Wilhelm am Ende des Sächsischen Bruderkrieges, Naumburger Frieden abgeschlossen wurde, da haben die Naumburger Bürger ihm dann Kirschen geschenkt, ne? Dafür, dass der Krieg endlich ein Ende hatte. Ne? Und ich glaube, in Meißen war es, wo das Sprichwort entstand, dass mit jemandem nicht gut Kirschen zu essen ist.
Genau, mit dem ist nicht gut Kirschen essen.
Ja, weil die Kirschen halt vergiftet waren.
Oh, okay. Dagegen finde ich es ja immer schön, wenn man hier meine Kirsche hat dann auch nochmal eine andere Bedeutung, wenn man jemanden lieb hat.
Ja, ja.
Aber das ist, glaube ich, auch über die verschieden aufgenommen in den verschiedenen Jahrzehnten. Gefeiert wird in Naumburg und ich finde es auch schön, dass Sie sich jetzt ja bei dieser 500-Jahres-Feier rückbesinnen halt auf eine andere Geschichte, ne? Auf diese Kirschengeschenk.
Ja, das machen die schon lange. Also, dass das 1526 sich darauf berufen wird und wenn man jetzt über die Jahrhunderte guckt, das Fest hat sich natürlich sehr geändert.
Mhm.
Das ist eben nicht mehr das Fest vor 500 Jahren, wo die Schüler, oder damals ja eben wirklich nur Schüler und keine Schülerinnen.
Ja, die Mädchen natürlich wieder später, ne? Toll.
Ja, klar, weil es keine Mädchenschulen gab. Ne?
Schön, ja.
Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal thematisiert, dass das einfach alles später gekommen ist. Das war ja eher so ein kirchliches Fest. Also man ist dann in die Kirche gegangen, hat einen Gottesdienst und dann ist man rausgegangen, dann hat man die Kirschen bekommen und dann wurde ein bisschen gefeiert mit den Familien. Und das hat sich dann eben wirklich gewandelt, dass das immer mehr zum Familienfest geworden ist. Mit allen Krisen, also es war schon ein paar Mal auch wieder kurz vorm Ende des 19. Jahrhunderts, da haben es dann Bürger aus der Stadt gesagt, nein, wir wollen die Tradition nicht einschlafen lassen, haben den Verein gegründet, der bis heute dann da ist. Also es gab schon immer ein Auf und Ab. Momentan, denke ich, ist es gerade in einem Auf seit einigen Jahrzehnten. Es ist immer mehr professionalisiert worden. Es sind immer mehr, die sich beteiligen. Also es sind einfach viel, viel mehr Zelte. Der Festumzug ist größer geworden. Und das ist wirklich so ein Fest, wo man sich in Naumburg wochenlang vorbereitet. Mhm. Und ich finde das auch irgendwie spannend, so ein historisches Fest, weil es zwingt natürlich auch, sich mit der Geschichte zu befassen. Mhm. Und das nimmt auch immer größere Ausmaße an, weil dann sind zum Beispiel ein Fußballverein, der sagt, wir würden gern mitmachen. Und dann heißt es, ja, was habt ihr an Historie zu bieten? Mhm. Und dann guckt der Verein und sagt, was haben wir? Wann sind wir gegründet? Was haben wir noch aus der Anfangszeit vielleicht? Ein paar alte Trikots, einen alten Lederball oder die berühmte Straßenbahn, die ja da in Naumburg nur im Kreis fährt. Also auch die haben sich dann, die Technikhistoriker haben sich damit befasst und stellen jetzt auch ein Bild. Ja. Das ist ja wie Karneval, ne? Die ziehen ja mit den Wagen rum und stellen dann die verschiedenen Bilder aus der Geschichte des Kirschfestes. Also die Hussiten, dann die Kinder vor Prokop und so, das wird ja alles in einzelnen Szenen nachgespielt.
Und von diesen Szenen, also mal abgesehen von dem Fest und dem Umzug, wenn ich es jetzt mal so nenne, dann gibt es aber trotzdem, wenn ich mich dunkel erinnere, doch auch solche Scherenschnitte, oder? War das nicht was aus den 20er Jahren?
Ja, es gab wohl in 20er Jahren mal, hat man dieses Stück, ich weiß nicht, ob wirklich das Kotzebue-Stück war, aber ein Stück zumindest mit dem Titel, die Hussiten vor Naumburg, in Hellerau aufgeführt. Also du siehst, bleibt nicht auf Naumburg, keine lokale Geschichte. Und davon hat sich Walter Hege inspirieren lassen. Das war in 20er Jahren ein ganz berühmter Architekturfotograf. Und der hat Scherenschnitte davon geschaffen, die so ähnlich sind wie dieses Schattenspiel. Die wurden auf das Notgeld dann gedruckt in der Inflationszeit. Mhm. Und sind deswegen in Naumburg sehr, sehr populär. Haben Naumburg auch viel Geld eingebracht damals, weil das dann so wie als Kunstwerke gekauft wurde.
Ach, schön.
Ja, die haben da mit den Einnahmen haben sie ihr Rathaus renoviert.
Wow.
Habe ich jetzt gelesen. Also das, aber diese so ein bisschen expressionistischen Scherenschnitte sind sehr populär. Und damit werden zum Beispiel auch Schaufenster in Naumburg geschmückt. Also das ist schon eine Sache, die sehr, sehr prägend ist. Und wenn wir bei den Hussiten sind, heute sind ja wirklich die Hussiten auch da, ne? In Naumburg.
Moment, die sind richtig da?
Ja, die sind richtig da. Also wirklich seit 20, 30 Jahren, seit den 90er Jahren, stimmt der Titel Die Hussiten von Naumburg. Da kommen Leute aus Tabor, die Reenactment machen. Also so wie in Leipzig die Völkerschlacht nachgespielt wird oder anderes nachgespielt wird. Also so eine Gruppe von Tschechen, die die Hussiten nachspielen und dann eben nach Naumburg kommen und an der Stadtmauer lagern. Und ihr Feldlager ist immer eins der großen Highlights bei dem Kirschfest. Ne? Immer sehr begehrt und umworben von Kindern.
Damit dann viele, viele hunderte Jahre später dann doch noch ein Kern Wahrheit reinkommt in diese große, große Geschichtslüge.
Ja, nachdem ich gelernt habe, dass das Bild Prokop von Naumburg oder die Hussiten von Naumburg Rückwirkungen hatte auf die tschechische Wahrnehmung von Prokop und er dann wirklich der Bildtätige wurde. Warum nicht? Also Geschichten beeinflussen dann eben mal Geschichte.
Zu schön, um wahr zu sein, das Hussitenkirschfest von Naumburg. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in ARD Sounds. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Wenn Sie Anmerkungen haben, Empfehlungen, Ideen, die können Sie uns gerne schreiben an Charlie.
Weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.